Moin, Carola.
Moin, Olaf.
Du hast ja sicherlich schon davon gehört, dass Private Equity in den Steuerkanzleien momentan eins der heißesten Eisen ist, die rund um die ganze Steuerbubble diskutiert werden. Und wir haben heute jemanden eingeladen, der ganz neue Perspektiven und Blickwinkel zu diesem Thema bringt.
Das stimmt. Diesem Thema kann man nicht ausweichen. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Und wir haben eine unfassbar spannende Folge gemacht mit Roger Gutmann.
Da freue ich mich drauf. Bis gleich.
Bis gleich.
Let's Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Ja, moin, herzlich willkommen in unserem Studio. Heute unser Gast Roger Gutmann. Er ist Unternehmer, Steuerexperte und Mitgründer und Geschäftsführer von Taxdu. Das ist ein ganz bekanntes Unternehmen aus Hamburg, ein Softwareunternehmen, das Lösungen für Umsatzsteuer, Compliance und Buchhaltung im E-Commerce entwickelt und entwickelt hat, weiterentwickeln wird. Wir freuen uns, dass wir heute mit Roger ein sehr spannendes Fass aufmachen dürfen. Aber erst einmal sagen wir Hallo und herzlich willkommen, Roger.
Moin Olaf, moin Carola und ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Legen wir los.
Ja, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Du bist ja auch nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast und wir freuen uns, dass du wieder Zeit gefunden hast. Du bist außerdem nicht der erste Besucher in unserem Studio, der vorher eine Karriere in der Finanzverwaltung hatte. Kannst du uns nochmal erzählen, was du da gemacht hast und warum du dann doch lieber Taxdu gegründet hast? Oder war das gar nicht der Übergang? Waren da noch andere Schritte dazwischen?
Da waren in der Tat ein paar andere Schritte dazwischen und ich kann es mal wirklich sehr, sehr kurz und kompakt erklären. Genau, ich bin als Betriebsprüfer gestartet, 2 Jahre lang im schönen, beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern. Dann bin ich nach 2 Jahren ans Bundeszentralamt für Steuern gewechselt. Das ist ja diese große Datenkrake, die da in Bonn sitzt. Und habe dann gemerkt, ich bin eigentlich kein guter Finanzbeamter. Ich habe gemerkt, wie mir diese Risikolosigkeit, ne, diese Sicherheit, die war immer mehr so wie Blei auf meinen Schultern und hat mich immer mehr so runtergezogen. Habe gemerkt, dass das gar nicht zu meinem Naturell passt. Habe dann nebenher VWL studiert und als ich 2010 fertig war, habe ich meine Urkunde abgegeben. Ja, und meine Schwiegereltern hätten mich fast in die Wüste geschickt. Ich weiß noch, als ich meinen Schwiegereltern das erzählt habe, fiel mein Schwiegervater das Glas Wasser aus der Hand, was er gerade in der Hand hatte. Und meinte, bist du wahnsinnig, du wirfst da einen 6er im Lotto weg. Ja, das kann doch nicht sein. Und dann noch mit der Familie im Hintergrund. Ich bin dann nach Hamburg gezogen mit der Familie, habe hier in Hamburg noch promoviert an einem Bankenlehrstuhl, weil ich dachte, ja, weg aus der Finanzverwaltung hin, diese schillernde Bankenwelt, die war ja damals so in den Nachläufern der Finanzkrise in der Neuordnung. Habe da gemerkt, nee, so richtig, ne, Banken ist es denn doch nicht. Bin dann durch Zufall wieder in der Steuerwelt gelandet, weil ich da 2 klasse Mitgründer getroffen habe am selben Lehrstuhl. Ja, wir haben beide oder wir drei haben quasi da gelitten während der Promotionszeit und durch Zufall kam die Idee zu Taxdu. Und es gibt ja in Deutschland dieses wunderbare Exist-Stipendium, Ausgründung aus der Wissenschaft, wo man dann quasi 1 Jahr lang gefördert wird, ein Stipendium bekommt. Und ja, das war so die Geburtsstunde zu Taxdu, wo ich quasi vom risikolosen, sorgenfreien Leben hin zum Unternehmertum innerhalb ein paar Jahre dann mich quasi selber transformiert habe.
Also jemand, der gar kein der unbedingt das Risiko will und das gar nicht mag, wenn irgendwas sicher ist, das ist selten, ne?
Das ist selten. Ich meine, mein Familienhaushalt oder meine Eltern haben immer gesagt, Junge, mach was Sicheres, ne? Werd Finanzbeamter. Oder meine Oma hat immer gesagt, werd Bankbeamter. Den Begriff gab es damals noch. Mhm. Und das hat sich so bei mir eingetrichtert, ne? Meine Mutter ist Grundschullehrerin. Mein Vater hat die IG Metall goldene Nadel für 40 Jahre IG Metall Mitgliedschaft. Ne? Für den war ein Unternehmer irgendwas nicht Positives, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und das hat sich mir so eingeimpft. Und irgendwann fängst du an, Dinge zu hinterfragen, ne? Und denkst dir, Moment mal, als Betriebsprüfer, sag mal, gehst du ja in ein Unternehmen, ne? Das sind ja Leute, die ja nicht per se irgendwie schlecht sind, sondern im Gegenteil, die versuchen ja jeden Tag was zu reißen, ne? Gegen Widerstände, gegen Bürokratie anzukämpfen und irgendwann merkst du dann, nee, eigentlich bist du auf der falschen Seite und das war bei mir so ein schleichender Prozess, ja.
Auf der falschen Seite, auch sehr spannend formuliert. Du hast viele Überraschungen auf Lager, vielleicht hast du noch ein paar für uns. Hast du Lust, bei unserem Fußnotenspiel mitzumachen?
Ich bin Norddeutscher, nicht so spontan, aber ja, schieß los.
3 Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt 3 Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Genau, fangen wir mal mit dem etwas leichteren Punkt an. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr so everybody's darling in der Steuerwelt, aber ich kann sagen, ich bin einer Steuerberaterin verheiratet. Und wir gehen heute Abend auf eine Abendveranstaltung des Steuerberaterverbandes Hamburg. Ich werde mich öfter mal über die Schultern schauen, aber darauf freue ich mich schon sehr. Zweite Fußnote ist, und das ist vielleicht auch ein leicht emotionales Thema, wann immer ich auf Dienstreise bin, nehme ich so eine alte kleine Porzellantasse meiner Oma mit. Die hatte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Omas hatten ja früher mal diese Teeservies, so mit diesen Ziertassen, die so wahnsinnig kleine Henkel hatten, die man nicht greifen konnte. Und immer Angst hatte, die rutschen einen so runter, ne? Ja, ja, Olaf, genau. Also, ja, ich habe ja auch so nicht ganz zierliche Finger. Und ich habe die Tassen gehasst. Aber meine Oma war für mich so ein Fixpunkt, ne? Das war für mich immer so die einzige Respektsperson, selbst als ich Teenager war. Und ich habe dann irgendwann ihr Teeservie geerbt, weil ich auch der Einzige war, der das haben wollte. Und für mich ist das irgendwo so ein Anker, ne? Das erdet mich und ich nehme es immer mit auf Reise. Wenn ich in der Bahn bin, trinke ich meinen Kaffee draus. Gott sei Dank ist das ein 18-teiliges Stück. Da sind schon ein paar Tassen zu Bruch gegangen, aber das nehme ich immer mit. Ne? Das ist so mein Fixstern. So. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe zu Hause eine kleine Rasselbande von drei Jungs und ein Mädchen. Also wirklich vier Kinder in einem sehr breiten Spektrum. Der Jüngste ist 6 Jahre alt. Der fordert mich gerade extrem. Bis hin zu unserem Ältesten, der ist 19 und studiert gerade jetzt VWL in München. Und da merke ich immer wieder, dass ich wie in so einen Spiegel bei ihm schaue und ich mich da wiedererkenne. Auch das ist ein leicht emotionales Thema.
Ja, und es dauert noch ein wenig an. Meine Älteste ist 30 und also freu dich auf die Zukunft, da kommt noch ein bisschen was. Spoiler. Du hattest einen sehr, sehr spannenden Themenvorschlag und der hat uns sofort dazu gebracht zu sagen, jawohl, da gehen wir hin, denn du hast vorgeschlagen, einfach mal über Private Equity in der Steuerberaterbranche zu sprechen. Wen haben die Heuschrecken auf dem Radar? Und das ist natürlich extrem spannend und deswegen sitzen wir hier genau zusammen und wir wollen jetzt einfach mal fragen, wer sitzt denn jetzt ganz genau auf dieser Investorenseite am Tisch? Welche Typen von Private Equity Häuser sind das? Weil Heuschrecken ist ja sehr pauschal und sehr negativ besetzt. Und wie schauen die Fonds tatsächlich auf Kanzleien? Hol uns doch einfach mal ab.
Ja, also das Thema bewegt uns, glaube ich, seit 2024. Ne? Da lief das noch so ein bisschen unter dem Radar und dann kam ja plötzlich Anfang 2025 dieser Artikel im Manager-Magazin raus zur Partners Group, zu dem ich vielleicht gleich noch was sage, mit Heiko Maas, sage ich mal, vorne auf dem Cover. Ne? Also der ist ja quasi Ambassador für einen Private Equity Investor und da wurde das ganze Thema so publik. Genau, wer sitzt da, sage ich mal, auf der anderen Seite des Tisches? Also wir haben teilweise, sagen wir mal, die größten Private Equity Investoren der Welt. KKR ist, glaube ich, ein Begriff für die meisten. Ne? Die größte Private Equity Gesellschaft der Welt ist zum Beispiel seit vielen Jahren bei ETL mit an Bord. Dann haben wir wiederum, sag ich mal, auch so viele mittelgroße und kleinere Private Equity Investoren. Viele kommen zufälligerweise gerade aus der Schweiz, ne? Zum Beispiel die Partners Group, die jetzt mit Afilion, das ist ja, glaube ich, in der Steuerwelt auch ein Begriff mittlerweile, versucht, aus vielen kleinen Einheiten eine große Plattform zu bauen. Ne? Das sieht man gerade von außen betrachtet so ein bisschen im Markenauftritt. Ne? Das heißt, wenn eine Kanzlei hinter dieses Afilion-Dach schlüpft, na, dann vereinheitlicht sich die Website, dann sieht man zwar noch den Kanzleinamen, aber dann immer, ne, ist Bestandteil der Afilion-Gruppe. Warum machen die das? Beziehungsweise was ist so der Hintergrund? Natürlich wollen die damit Geld verdienen. Ne? Also klar, als Investor, ne, kaufe ich etwas billiger ein, als ich es nachher am Ende des Tages dann verkaufe. Ne? Und wie wollen die da vorgehen? Also das Kalkül ist eigentlich relativ einfach. Und das funktioniert zum Beispiel in den USA seit ein paar Jahren ganz gut. Das heißt, ich kaufe kleine Einheiten zusammen und dann versuche ich natürlich erstmal gewisse Dinge zu zentralisieren. Ja, zum Beispiel sage ich mache die ganze Personalgewinnung, das ganze Marketing muss nicht mehr jede Kanzlei einzeln machen, sondern das mache ich zentral. Da habe ich schon mal einen gewissen Effizienzvorteil. Ist das der große Hebel? Eher weniger. Sondern der große Hebel entsteht dadurch, dass ich auch viele Prozesse in der Kanzlei jetzt versuche, einheitlich zu gestalten. Also jetzt nicht mehr zulasse, dass jede Kanzlei jetzt so ihr eigenes Rad jeden Monat oder jedes Quartal neu erfindet, sondern ich mir überlege, na, welche Dinge kann ich standardisieren? Mit welcher Technologie? Ja, kaufe ich vielleicht irgendwie Sprachmodelle, KI zentral ein? Na, da habe ich auch schon mal eine höhere Einkaufsmacht und baue daraus quasi eine Plattform. Das heißt, also mehr salopp gesagt, ich kaufe Dienstleister ein und Der Horizont von Private Equity ist so häufig so 5 bis 7 Jahre und verkaufe die in 5 bis 7 Jahren quasi als Plattform, die einen stärkeren Technologieanstrich hat. Ich will nicht sagen als Technologieplattform, das wäre ein bisschen too much, aber schon einen deutlich stärkeren Technologieanspruch, auch mit der deutlich höheren Bewertung. Also das ist das Kalkül dahinter.
Was muss denn eine Kanzlei mitbringen, damit die dafür interessant ist? Ist das digitale Setup schon entscheidend oder eine Spezialisierung oder eine Größenordnung? Was ist denn das, was die suchen?
Also teilweise ist es trivial. Ne? Afirgan sagt, ihr müsst auf jeden Fall eine Datev-Kanzlei sein, ne? Damit wir Prozesse zentral irgendwie mal ordnen können. Dann ist es so, dass aber viele Investoren natürlich sagen, ja, ihr müsst schon irgendwo so ein digitales Mindset haben. Ne? Also die Kanzlei, die noch komplett, sage ich mal, analog unterwegs ist, ne? Die werden wir nicht transformieren. Ihr braucht doch eine gewisse Größe. So, und das schwankt so ein bisschen. Ne? Es gibt zum Beispiel Investoren, die sagen, wir kaufen euch erst so zwischen 3 bis 5 Millionen Euro EBIT. Ne? Also nicht Umsatz, sondern ne? Also das, was grundsätzlich hinten hängen bleibt. Ja, weil wir natürlich schon auch ertragsstarke Kanzleien am Ende des Tages auf unserer Plattform haben wollen und auch nicht so eine heterogene Masse, ne? Sondern wir wollen schon möglichst, sag ich mal, so homogene Kanzleien haben, was die Ertragskraft betrifft, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass die Kanzleienhaber, die ihre Kanzlei verkaufen, sich auch wieder rückbeteiligen, ne? Und die wollen natürlich in so einer ähnlich starken Peer Group miteinander spielen. Also ne, es sind schon grundsätzlich ertragsstarke Kanzleien, nicht die durchschnittliche deutsche Steuerkanzlei, die ja eher ne, so weniger als 10 Mitarbeiter hat, die ist eher nicht im Fokus.
Du sagst jetzt, also ich habe da mal so ein paar kleine Fragen, weil es mich wirklich interessiert. Also du sagst, die kaufen etwas günstiger ein, als sie es wieder verkaufen. Wer wird es denn später mal kaufen? Weil wenn ich jetzt etwas investiere, etwas umbaue, dann muss ich ja schon im Kopf einen potenziellen Käufer haben. Wer könnte das dann irgendwann sein?
Ja, hochspannende Frage. Und entweder sind es dann häufig andere Private Equity Investoren, ne, die sagen, okay, ich kann da nochmal was draufpacken, was Effizienz betrifft, was Wachstum betrifft. Oder aber es könnte natürlich auch strategische Käufer sein. Ne? Also könnte, jetzt mal sehr bespitzt gesagt, ohne dass ich irgendwelches Insiderwissen habe, das ist nur ne, so rein ins Blaue gedacht, es könnte natürlich so ein großes Netzwerk sein wie die ETL, ne? Die ohnehin schon groß ist, die sagt, ja, ne, wir hätten Interesse an diesem Ethereum-Paket, ne? Das kaufen wir. Das wäre dann eher so ein strategischer Investor.
Ja, und jetzt ist ja auch in der Vergangenheit bei anderen Investitionsobjekten schon mal vorgekommen, dass Private Equity dann irgendwann sagt, doch nicht so geil. Was passiert mit diesen Kanzleien, wenn die hinterher sagen, wir ziehen uns wieder zurück? Was bleibt dann da übrig? Ein Scherbenhaufen? Oder müssen sie es dann halt als Risiko doch einmal billiger verkaufen, als sie es eigentlich tun wollten? Wie sieht das aus? Weil ich habe ja selber mal bei Exakt gearbeitet und da haben die dann hinterher irgendwie gesagt, die Investoren, nee, wir ziehen uns raus und dann wurde Deutschland dicht gemacht. Das war sehr ärgerlich für alle.
Ja, also absolut berechtigte Frage. Ne? Und ich glaube, ich bin der Letzte, der sagt, das ist ein Selbstläufer. Ne? Und dass die Hypothese geht auf jeden Fall auf, weil ich glaube, das wissen wir alle. Ne? Wenn ich eine hohe Rendite habe, muss ich auch irgendwo ein entsprechendes Risiko eingehen. Und man sieht es ja auch in anderen Branchen. Ne? Also sei es die medizinischen Versorgungszentren oder sag mal auch in anderen medizinischen Bereichen, wo Investoren einsteigen. Manchmal funktioniert es. Und manchmal funktioniert es eben nicht. Ne? Das scheitert dann immer häufig auch an der Unternehmenskultur, weil ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Ich kaufe viele kleine Unternehmen auf mit der eigenen Kultur und versuche, die auf so eine Plattform zu ziehen. Und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung zu deiner Frage, Olaf. Ja, natürlich, das kann natürlich auch komplett scheitern. Ne? Das heißt, die Hypothese, mit der man da reingeht, geht nicht auf und dann sitzt man in der Tat vor einem Scherbenhaufen. Man kann natürlich noch versuchen, dann als Investor das an den anderen Investor weiterzureichen. Also das sehe ich aktuell auch gerade. Da gibt es auch 1-2 Fälle, wo ein Investor sagt, nee, ich gehe den Weg jetzt nicht weiter, vielleicht auch mit dieser Gesetzesverschärfung, die wir vor kurzem gesehen haben. Ich möchte es weiterverkaufen, dass der jetzt nicht die große Kasse machen wird, sondern wahrscheinlich da mit einem negativen Vorzeichen rausgeht. Ich glaube, das ist auch klar.
Und was mich dann natürlich noch interessiert, du bekommst es ja mit, viele deiner Beiträge drehen sich darum, es sind nicht alle in der Steuerbranche begeistert und schreien Hurra zu diesem Thema. Kannst du Bedenken der Kammern, Verbände und einzelner Steuerkanzleien, auch wenn diese dann wegen der Größe gar nicht vielleicht betroffen sind, nachvollziehen oder ist das Anstellerei in deinen Augen?
Also ich versuche natürlich immer, sagen wir mal, reflektierte Meinung dazu zu haben und ich kann die Ängste nachvollziehen, absolut. Ich meine, wir reden hier über einen Markt, der war jahrzehntelang geschützt. Also da gab es nichts, was von außen eingedrungen ist. Man blieb unter sich und jetzt kommen plötzlich Investoren und keiner weiß so richtig, was wollen die eigentlich? Was ist eigentlich so deren geheime Strategie, deren Kalkül? Und wenn man sich mal natürlich mit Menschen unterhält, sei es aus den Kammern, aus den Verbänden, natürlich haben die manchmal auch schon ein gewisses Bild von Investoren. Und ehrlicherweise haben diese Investoren vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten nicht immer das beste Bild abgegeben. Ne? Ich weiß nicht, ob jeder noch dieses Bild von Hans Grohe vor Augen hat. Das war ja so eines der ersten Private Equity Opfer in Deutschland, überladen mit Fremdkapital und fast in die Knie gegangen. Ne? So eine alte, große deutsche Traditionsmarke. Natürlich gibt es auch diese Ausreißer. Und das hat man dann, glaube ich, häufig auch entsprechend vor Augen, warum natürlich dann viele auch nicht sagen, ja, wunderbar, ne? Schön, dass die hier in den Markt kommen. Also insofern, ich kann die Ängste verstehen, durchaus.
Mhm. Es sind ja nicht nur Ängste, ich finde es auch irgendwie unsympathisch. Für mich ist eine kleine bis mittelgroße Kanzlei gefühlt immer so eine Art Lebenswerk. Und das haut man dann raus, um das nach 5 Jahren wieder zu verkaufen. Moment, wie passt das denn zu dieser Mentalität, dass man für die Mandanten da ist, dass man ein Umfeld baut, in dem die Mitarbeiter sich wohlfühlen? In meinem Kopf passt das einfach nicht gut zusammen.
Ja, das verstehe ich. Auf der anderen Seite ist es ja nicht einseitig. Ne? Es ist ja nicht so, dass der Private Equity Investor sagt, so, ich kaufe dich jetzt und ne, du musst jetzt verkaufen. Sondern natürlich sagt der Kanzleinhaber dann natürlich auch, ne, ja, ist nett und für diesen Betrag mache ich es am Ende des Tages. Also,
aber wie läuft das denn ab? Da ruft jemand an und dann setzt man sich zusammen. Wie ist, dann zeigt jemand Zahlen und sagt, das. Wie läuft denn so eine ganze Geschichte ab?
Also faktisch ja. Also ich habe vor kurzem habe ich sogar mal einen Brief auf LinkedIn geteilt, den ein Private Equity Investor quasi so als Cold Calling quasi an Steuerkanzleien versendet hat. Ne? Wo es dann hieß, ja, wir haben gesehen, ihr seid hier recht digital, wollt ihr nicht mal über den Verkauf sprechen? Also das gibt's auch. Häufig sind es dann aber auch wiederum Weiterempfehlungen. Das heißt, wenn jemand schon auf dieser Plattform ist und dann Bekannten trifft, ne, wo er merkt, okay, das könnte auch ne, sowohl von den Zahlen her passen als auch vielleicht von der Einstellung her passen. Dann empfiehlt man sich weiter. Also diesen einen Plan, den man auf die Kanzleien zugibt, gibt es faktisch nicht. Ne?
Also du hörst dich nicht so an, als ob du super skeptisch wärst. Dir scheint an der Idee einiges ganz gut zu gefallen. Was hat denn, finde ich gut, also ich finde verschiedene Meinungen gut. Ich versuche das nur nachzuvollziehen. Ja. Welche Vorteile hat eine Kanzlei davon, sich darauf einzulassen?
Also was mir wichtig ist, ich sage nicht, das ist für jede Kanzlei was und das ist das, was uns jetzt alle nach vorne bringt. Ne? Stichwort Digitalisierung. Also ganz klar, nein. Aber natürlich hört man es irgendwo raus, so eine gewisse Begeisterung, weil ich mag einfach frischen Wind. Ich mag Impulse. Und das ist natürlich ein Impuls, glaube ich, der den Markt vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat. Ne? Da kommt so ein bisschen frischer Wind rein und natürlich ist das auch für jeden nicht sofort erkennbar, was die wollen. Ne? Man stellt sich jetzt viele Fragen und das mag ich auch, die Dinge, sag ich mal, so ein bisschen zu hinterfragen, hinter die Kulissen gucken. Ne? Was wollen die? Was sind das für Menschen auch, die jetzt ihre Kanzleien verkaufen? Wie ticken die? Ne? Wie machen die weiter? Das finde ich halt spannend. Ne? Aber dass es das Allheilmittel ist, das denke ich auch nicht.
Ich musste jetzt gerade an dieses Instagram-Video denken. Das ging eine Zeit lang als Meme rum. Da sagte jemand, you need peace in your life. Und die andere Person sagte, I don't want peace, I want trouble. So, ne?
Okay, ja. Ja. Ja.
Kennst du das? Ja. Kennst du dieses Video? Ne? Ich suche das mal raus, wenn ich das wieder finde. Also der will Trouble, ne? Und du magst auch Unruhe, ja?
Ja, Unruhe, ja, also ich hasse Lethargie, ne? Also vielleicht ist es das und das klingt vielleicht gemeiner, als es ist, ne? Das würde ja heißen, der deutsche Steuerberatungsmarkt ist lethargisch. Nein, ist er nicht. Aber was ich mag, ist halt ein frischer Gedanke, der von außen kommt. Ne? Okay. Das ist nicht unbedingt Trouble, weil Trouble ist ja erstmal Chaos. Und Chaos, also das hasse ich auch, ne? Das habe ich zu Hause. Also das brauche ich.
Ja. Aber ist es schon richtig, also diese ganze Private Equity Geschichte ist natürlich etwas in dieser Steuerbubble, die sich viele, viele Jahrzehnte um sich selbst gedreht hat und sich selbst genügt hat oder genügt hat. Jetzt wirklich mal so ein ganz kleines bisschen. Und wenn es dann am Ende dazu führt, dass sich alle noch mal kurz selbst hinterfragen und sagen, ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit machen, das Richtige? Und daraus dann vielleicht noch mal so ein Wake-up-Call gewinnen. Und wird ja sowieso nicht jede Kanzlei verkauft. Dann ist das ja zumindest auch mal ein Effekt, der durchaus positive Folgen haben kann.
Ja, absolut. Ne? Also es ist mal eine andere Meinung. Ne? Und ich glaube, andere Meinungen gehören auch mit an den Tisch. Man sollte andere Meinungen auch nicht gleich per se ausblenden. Ne?
Nein.
Und was natürlich Private Equity auch mitbringt, ist so ein gewisses unternehmerisches Gehen. Und das wisst ihr ja selber. Es gibt Kanzleien, die ticken sehr unternehmerisch. Und dann gibt es natürlich auch Kanzleien, die sagen, nein, ich bin kein Unternehmer, ich bin ein Organ der Rechtspflege. Ich habe selber früher mal versucht, so Menschen aus Steuerkanzleien abzuwerben. Die haben immer gesagt, Herr Gutmann, das klingt alles spannend, aber ich möchte nicht in die freie Wirtschaft. Ne? Da wurde mir richtig so dieser Bruch bewusst. Ne? Ich will das doch gar nicht beurteilen. Aber da wurde mir so dieser Bruch bewusst, wo ich dachte, eigentlich habe ich dich auch als Wirtschaftsunternehmen irgendwie mehr gesehen. Ne? Aber das sehen die halt häufig nicht.
Ja, das ist immer diese nette kleine Geschichte. Ich bin mal aus einer Steuerkanzlei herauskomplimentiert worden, weil ich zunächst einmal gesagt habe, da sei ja auch Unternehmer. Das hat er verneint und sagte, ich bin Steuerberater. Ich sage, ja, aber nichtsdestoweniger sind Sie Dienstleister. Und daraufhin hat er dann gesagt, Herr Klüver, ich glaube, wir haben uns nichts mehr zu erzählen. Das Gespräch ist hier jetzt beendet. Und das ist tatsächlich passiert. Und also ja, ich kann das nachvollziehen. Und es gibt in dieser Vielzahl von Kanzleien, und jede Kanzlei ist sehr individuell, natürlich auch welche, die, sage ich mal, gedanklich das Ganze etwas vorsichtiger angehen. Ich drücke das mal gemächlich aus. Wobei natürlich in erster Linie wahrscheinlich die jetzt schon unternehmerisch denkenden und progressiven Kanzleien eher auf dem Speisezettel stehen würden, sodass am Ende dann doch wieder die lethargischen, nicht despektierlich gemeint, übrig bleiben, oder?
Und das ist leider die Gefahr, die ich sehe, ne? Das heißt, diese Zweiteilung, die wir ohnehin schon haben, die würde halt durch Private Equity noch verstärkt werden. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist halt schade, ne? Also deswegen finde ich es halt schade, wenn man die Diskussion gleich so in Schubladen packt, weil dann, sag ich mal, machen wir die Spaltung nur größer, ne? Und das sollten wir nicht tun.
Was wir aber tun sollten, du hast Post von uns bekommen und diesen goldenen Briefumschlag, den sollten wir jetzt mal, so, du solltest den aufmachen und die Frage vorlesen. Das bringt uns dann einfach mal dazu, ganz kurz innezuhalten.
Keine Gefahr von Lethargie bei Olaf.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Die Frage richtet sich sogar an Olaf. Also, Olaf, schätze mal, wie viele Kilometer du für LexOffice bisher zurückgelegt hast. Olaf.
Wow. Also, ich habe 2018 angefangen, einen Dienstwagen bekommen und ich weiß, dass ich im Jahre 2019 92.000 Kilometer im Auto gesessen habe, weil wir damals noch tatsächlich an jede, also ich habe immer gesagt, so, wenn zwei Leute Steuern zahlen, dann bin ich mitten unter ihnen. Das ist ein bisschen groß, aber das war so diese Geschichte. Das waren schon ein paar hunderttausend Kilometer und jetzt auch mit der Bahn, da kommt schon einiges zusammen. Also ich würde mal sagen, die Erde habe ich locker zwei- oder dreimal umrundet. Nee, das sind nur mehr. Das sind 42.000 Kilometer. Also die habe ich 10 bis 15 Mal umrundet, ja.
Wahnsinn. Hat sich Lex mal einmal mehrfach um die Erde gewickelt. Dank dir.
Ja, sehr cool. Das ist, aber das war mal eine spannende Frage. Da kann man sich mal selber wieder drüber nachdenken, weil man muss aufpassen, dass man da nicht, was ich alles schon gemacht habe. Also hatte natürlich immer großartige Unterstützung. Aber ja, es ist schon viel auch Bewegung drin.
Cool.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema. Was sind, vielleicht können wir das nochmal genau benennen, die größten Missverständnisse und Fehler, die Steuerkanzleien haben und machen, wenn dieses Thema Private Equity auf den Tisch kommt?
Ich glaube, das größte Missverständnis, was man vielleicht von außen haben kann, ist, dass, wenn man seine Kanzlei verkauft, man raus ist. Ne? Und dann sich schön zurücklehnt und denkt, okay, ne, jetzt lasse ich den lieben Gott einen guten Mann sein. Nein, genau das will Private Equity nicht. Die wollen dich weiter an Bord haben. Die wollen, ne, dass du weiter jeden Tag den Popo aufreißt und das Ding mit denen gemeinsam groß machst. Ne? Also im Gegenteil, du bist nicht raus, sondern du bist jetzt, sag ich mal, Teil einer größeren Organisation und bist wahrscheinlich vielleicht noch deutlich intensiver arbeiten, als du vielleicht vorher schon getan hast. Und das ist vielleicht, glaube ich, so das Wichtigste, was man vorab vielleicht kommunizieren sollte, ja.
Also es, ja, super spannende Zeiten, aber wir haben, uns läuft allmählich ein bisschen leider die Zeit davon. Wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Stunden drüber reden. Ich muss noch sagen, also die letzte Frage wäre eigentlich gewesen, wie du als Branchenexperte diese Entwicklung findest, aber du magst Trouble. Also du möchtest umrühren jetzt, ne?
Ich mag frischen Wind, Carola. Trouble, ja, habe ich zu Hause genug, aber frischen Wind mag ich, ja.
Ja, habe ich schon verstanden. Ich muss halt immer an dieses Video denken, ich suche dir das mal raus.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir persönlich sogar eine ganze Menge gebracht, dieses Gespräch. Also wie gesagt, was du schon sagst, andere Perspektiven, andere Blickwinkel, unterschiedliche Meinungen, das ist immer sehr, sehr hilfreich, weil es ist ein komplexes Thema, das man auch verstehen muss. Und da gibt es ja wahrscheinlich auch noch eine Menge Entwicklung. Und ich würde mich sehr freuen, wir würden uns sehr freuen, wenn wir am nächsten Punkt der Entwicklung dich nochmal zu einem Review oder zu einem Ausblick hier in diesem Podcast einladen dürfen. Und deshalb an dieser Stelle erstmal, Roger, vielen, vielen herzlichen Dank und war ein tolles Gespräch.
Vielen Dank euch beide. Ja, und sehr gerne.
Ja, vielen herzlichen Dank natürlich auch von mir. Uns kann man auf YouTube sehen, auf Spotify und allen anderen Plattformen hören. Und wir freuen uns über jedes Like, über neue Abonnenten und über Feedback auf dem LexWare Office und LexWare Kanzlei LinkedIn-Kanal. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Moin. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei Lexware und ihr seht mich hier in meinem LexOfficer-Tour-T-Shirt. Und wie man das bekommen kann, jetzt auf der Seite lexofficer.de anmelden für die Ausbildung zum LexOfficer. Es gibt 5 Webinare, es gibt eine Zertifizierung, es gibt ein Selbststudium und als Highlight gibt es einen Workshop in einer von 6 Städten. Wir machen absolute Experten aus den Steuerfachangestellten, die selber nicht Steuerberatende sind. Und wir freuen uns jetzt schon auf die Anmeldung. Bis bald.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.